einen Kurs über die Bibel als Literatur belegen. So hat mein Deutschlehrer das vor vielen Jahren gesagt. Und ich meine, er ist ein sehr intelligenter, sehr gebildeter Mann. Also er kennt sich mit Kunst und Kultur aus und Literatur, klassische Musik und also seine ganz große Leidenschaft, die Antiquitäten. Also ein Mann, der die Welt kennt, ein Mann, der auch ein Lebenswerk daraus gemacht hat, Wissen weiterzugeben. Und als gebildeter Mensch wollte er auch gern mehr über die Bibel wissen, weil er wusste, er hat erkannt, dass unsere Kultur von der Bibel sehr stark geprägt ist, von verschiedensten Sprüchen, die Menschen gebrauchen, bis hin zu Kunst, Literatur, bis hin zu unserer Gesetzgebung. Die Bibel hat großen Einfluss auf all diesen verschiedenen Gebieten gehabt. Aber für ihn sollte diese Bildung eben auf einer intellektuellen Ebene bleiben. Also seine Auseinandersetzung mit der Bibel sollte nicht vom Glauben gefärbt sein, als so wie er das gesagt hat und wie ich ihn auch über die verschiedenen Jahre hinweg erlebt habe. Aber die Frage ist jetzt erstmal, was ist die Bibel eigentlich? Und ich muss zugeben, ich bin ein bisschen in eine Zwickmühle gekommen, weil ich stehe eigentlich, solange ich hier bin, praktisch immer nur digital vor euch. Ich habe eine schwarze Hülle für mein Tablet ausgesucht, weil das ein bisschen sakraler aussieht. Aber ich meine, kauft ihr es mir ab, dass ich eigentlich verschiedenste Bibeln hier drin habe? Also ich dachte, okay, ein bisschen nachhelfen kann ich ja heute. Ich habe hier einen Stapel von, ich habe ja auch gedruckte Bibeln, okay, keine Angst. Also wenn man die sich angucken will, also Thomas hat wahrscheinlich noch viel mehr Sprachen und interessante Sachen mit sich, aber hier ist so das hebräische Alte Testament, das griechische Neue Testament. Dann gibt es ich predige meist aus der Einheitsübersetzung und meine gedrückte Ausgabe ist nicht mehr so sakral, ist ein bisschen abgenutzt, aber ich will nachher wissen, was meine Gemeindeleiterin jetzt gesagt hat. Nachher, ne? Aber dann habe ich hier eine Übersetzung, die wirklich, also äußerst genau ist. So genau ist sogar, dass sie sich geweigert haben, so manche Wörter überhaupt ins Deutsche zu übersetzen. Also so genau wollten sie dann mit ihrer Übersetzung sein. Dann habe ich hier das Neue Leben. Also viele in dieser Gemeinde sind mit dieser Übersetzung vertraut. Es gibt auch dann Hoffnung für alle und gute Nachricht. Welche, die gemacht sind, auf dass man die Sprache Kanaans kennen muss, um die verstehen zu können. Und wir haben auch verschiedene gute Sachen hier drüben am Büchertisch auch. Also es gibt eine ganze Bandbreite an verschiedenen Bibelausgaben, Übersetzungen. Ach ja, wir haben das schöne, feierliche, antikes Stück hier vorne auf dem Abendmahlstisch liegen. Aber was ist denn das eigentlich? Was ist die Bibel? Und wenn man auf einer ganz einfachen, sachlichen Ebene erstmal sein will, die Bibel ist ein Buch, ne? Also es ist sogar so, dass unser Name dafür, Bibel, ist abgeleitet von dem griechischen Wort Biblos. Das bedeutet Buch. So einfach ist das an der Stelle. Aber wenn man ein bisschen genauer werden will, die Bibel ist eigentlich eine kleine Bibliothek, weil man da eigentlich 66 verschiedene Bücher darin findet, die von mindestens 40 verschiedenen menschlichen Autoren aufgeschrieben wurden. Die Bibel wird in Alten und Neuen Testament unterteilt. In dem Alten Testament lesen wir die Geschichte von der Schöpfung bis ein paar Jahrhunderte vor Jesu Geburt. Im Neuen Testament lesen wir dann von Jesus und die frühen Kirche, wie das Wort Gottes sich da ausgebreitet hat. Und egal wie man zum Glauben steht, man kann nicht leugnen, dass die Bibel einen prägenden Einfluss auf unsere Kultur gehabt hat, wie mein Deutschlehrer das auch erkannt hat. Allerdings muss man sagen, muss man feststellen, wenn man nur auf dieser sachlichen Ebene bleibt, dann würde man den Sinn des Ganzen, ja gar die Kraft des Ganzen, völlig verpassen. Es geht viel, viel weiter als diese sachliche Ebene, weil die Bibel viel mehr ist als einfach ein Buch. Die Worte, die da schwarz auf weiß stehen, sind viel mehr als nur etwas Gedrucktes. Zu einem, die Bibel ist die Geschichte von Gottes gnadenvolle Verfolgung der Menschen. Man hat vielleicht den Spruch oder die Ausdrucksweise gehört, es war eine gnadenlose Verfolgung. Die haben die gnadenlos verfolgt. Also in dieser Situation können wir das einfach umdrehen und sehen, dass Gott eine gnadenvolle Verfolgung gestartet hat. Wenn man den Schöpfungsbericht in 1. Mose liest, findet man, dass nach jedem Tag, dass Gott sein Werk angeschaut hat und siehe, es war gut. Erst nach dem 6. Tag, nachdem er die Menschen erschaffen hat, steht da und siehe, es war sehr gut. Weißt du, dass Gott dich so sehr schätzt? Es ist seine gnadenvolle Verfolgung der Menschen. Gott wusste, dass wir als Menschen einen Retter, einen Erretter brauchen würden. Und er hat einen Plan in Gang gesetzt, um den Retter in diese Welt zu bringen. Nun, wir Menschen gerade in unsere gehetzte Zeit, wir würden denken, okay, Rettungsplan, schicken wir ein Sondereinsatzkommando, sie gehen rein, knallen die Bösen ab und holen die Guten raus und gut ist. Gott geht diese Dinge sehr anders an. Gott hat nicht einfach ein SEK reingeschickt. Gott hat einen Plan in Bewegung gesetzt, ein gesamtes Volk zu entwickeln. Dass der Erretter nicht einfach in einer Familie, nicht in eine Großfamilie hineinkommt, sondern dass es eine gesamte Nation geworden ist, durch die der Erretter kommen sollte. Und er kam nicht als Superhelden. Der hatte keine großen Buchstaben auf ein gestrecktes Uniform, dass er wie ein Superhelden aussehen würde. Er kam als ein einfaches, kleines Baby, wurde in einem kleinen Dorf geboren, ist in einem anderen Dorf aufgewachsen. Und dieses Volk, das Gott zu diesem Zweck ins Leben gerufen hat, die haben sich immer wieder von ihm abgewendet, aber er ist ihnen immer und immer wieder hinterhergegangen. Die gnadenvolle Verfolgung, die er da angestellt hat, um an dieses Volk ranzukommen. Im Buch Hosea im Alten Testament findet man ein zutiefst beeindruckendes Beispiel davon, wie Gott seinem Volk, wie Gott dem Menschen nachgeht. Gott hat seinen Propheten Hosea angeordnet, er soll eine Frau heiraten, von wem er wusste, sie wird untreu sein. Und das hat Hosea getan. Er hat eine Prostituierte geheiratet. Und sie ist dann nach einer Weile von ihm weggerannt. Sie ist zu ihrem Zuhälter zurück. Hosea ist auf den Sklavenmarkt gegangen und hat seine Ehefrau von ihrem Zuhälter zurückgekauft. Eheliche Untreue ist eine zerstörerische Kraft, die schon viele Menschen viel, viel Leiden angerichtet hat. Ich schätze, es wird kaum einer hier sein, der das nicht zumindest im erweiterten Freundeskreis beobachtet hat, was für eine zerstörerische Kraft das ist. Und dieser Gedanke, dem untreuen Partner nicht nur hinterherzugehen, sondern den Scham auf sich zu nehmen, den vom Sklavenmarkt zurückzukaufen, wo sie freiwillig hingegangen waren, zu dem Zuhälter zurück. Also dieser Gedanke ist kaum vorstellbar. Und Gott sagt, so gehe ich mit meinem Volk um. Die mögen wegrennen, die mögen alles tun, um mich zu verletzen und um diese Beziehung zu zerstören. Ich gebe sie nicht auf. Ich gehe ihnen immer wieder hinterher und ich kaufe sie auch frei. Eine gnadenvolle Verfolgungsjagd, die dann seinen Höhepunkt erst in Jesus erreicht hat, wo Gott seinen eigenen Sohn in diese Welt geschickt hat. Und er ging nicht zum Sklavenmarkt, um uns freizukaufen. Er hat wahrscheinlich das Einzige getan, was noch schlimmer sein könnte. Er ging ans Kreuz. Er ging ans Kreuz, um uns freizukaufen. Ja, die Bibel schildert uns immer wieder Gottes aufdringliche und nie aufhörende Liebe. Die Bibel ist die Geschichte von Gottes gnadenvolle Verfolgung der Menschen. Aber die Bibel ist auch, und das wurde schon erwähnt, das lebendige Wort Gottes. Mein Deutschlehrer wollte diesen Kurs belegen, um Informationen zu bekommen. Und das kann man natürlich machen. Es sind sogar Kollegen von mir gewesen, die in Volkshochschulen Kurse über die Bibel einfach als Literatur angeboten haben, auf dass sie mit mehr Menschen, die neugierig sind, in Kontakt kommen können. Und schon über die Bibel als Literatur wäre sehr viel zu sagen. Aber die Kraft entfaltet sich erst, wenn man den Text auf sein Leben wirken lässt. Im Hebräerbrief Kapitel 4, die Verse 12 und 13 lesen wir: Denn lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Vor ihm bleibt kein Geschöpf verborgen, sondern alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schulden. Es ist häufig so, dass wir, auch wir Christen, etwas in der Bibel suchen, was uns Mut machen soll, was uns fröhlich machen soll, was uns vielleicht gerade in einer schweren Situation ein bisschen aufhelfen sollte, dass wir ja vielleicht ein bisschen aufgepäppelt werden. Und das ist in und für sich nicht unbedingt verkehrt, aber wir sollten erkennen, dass es auch für uns extrem wichtig sein kann, dass uns darauf hingewiesen wird, was verändert werden muss. Denn Gott hat uns sein Wort nicht gegeben, einfach um uns Informationen zu geben. Er hat uns sein Wort gegeben, um uns zu verändern. Na, Veränderung ist nicht leicht. Glaub's mir, Leute, ich weiß, wovon ich rede. Ich bin dieses Wochenende umgezogen. Und wenn man so eine Veränderung hat, ist nicht mal 2 Jahre her, dass wir den letzten Umzug hatten. Ich will gar nicht von dem anfangen. Veränderungen sind immer schwer. Aber Veränderungen sind oft nötig in unserem Leben. Wenn wir erkennen, dass irgendetwas in unseren Gewohnheiten uns kaputt macht, ist es sehr schwer, diese Gewohnheiten zu verändern. Aber wenn es uns kaputt macht, was wird dann die Folge sein? Wir zerstören uns selber, wenn wir uns nicht verändern oder vielleicht besser verändern lassen. Die Bibel ist nicht da, um uns nur zu informieren. Es sind massenweise Informationen drin, die sehr interessant sind, aber die Bibel ist da, um uns zu verändern. Unser Herz zu verändern und erneuern, um uns neues Leben zu geben. Vor vielen Jahren, es war eigentlich kurz bevor ich das erste Mal nach Deutschland gezogen bin, saß ich mit meinem Opa zusammen. Er war in dem Jahr 90 Jahre alt geworden. Und er und meine Oma haben nicht immer so eine glückliche Ehe gehabt. Es hat sehr viele, sehr schwere Zeiten gegeben. Aber sie sind trotzdem 60 Jahre lang zusammengeblieben. Aber ich fand es ja bewegend, mit meinem Opa da zu sitzen, ihn zuzuhören, wie er mir erzählt mit seinen 90 Jahren, dass er und meine Oma gerade kurz zuvor einen riesen Streit miteinander gehabt haben. Und er hat gesagt, er war so aufgewühlt und erregt über diesen Streit, dass er wirklich Schwierigkeiten hatte, wieder zur Ruhe zu kommen. Was meinst du, was ein Mann, der 90 Jahre gelebt hat, gelernt hat, wo er Frieden finden kann? Er hat mir gesagt, und ich habe mich hingesetzt und ich habe Bibel gelesen, bis ich wieder ruhig wurde. Natürlich fällt es mir erst jetzt ein, ich hätte ihn wirklich fragen sollen, was hast du gelesen? Das will ich jetzt wissen. Und ich meine, manche Leute mögen sagen, okay, wenn ein alter Mann da die Bibel lesen kann und es dadurch ruhig wird, dann ist es etwas Gutes für alte Leute. Nein, versteht bitte, die Leute, die 80, 90 Jahre gelebt haben und Erfahrungen gesammelt haben in dieser Zeit, sie wissen, worauf es ankommt. Sie wissen, was wirklich hält im Leben, weil sie schon alles andere durchhaben. Und er hat erkannt, in Gottes Wort, da findet er Frieden. Es ist auch so, im Leben suchen wir immer wieder die Sachen, die uns glücklich machen. Wir suchen die Sachen, die uns Frieden geben. Wir suchen die Sachen, die interessant sind, die uns Spaß machen. Menschen suchen ihre Erfüllung in allem Möglichen, also Hobbys und Party und Urlaub. Und man könnte eine ganze Reihe Sachen auflisten. Und bitte versteht mich nicht falsch. Hobbys, Party, Urlaub, all diese Dinge, die sind in und für sich überhaupt nicht verkehrt. Die können für sich also wirklich gute Dinge sein. Allerdings, wenn wir denken, dass wir dadurch die Hoffnung für unser Leben finden werden, wenn wir denken, dass wir in diesen Dingen die Erfüllung finden werden, werden wir immer wieder enttäuscht sein, weil sie sind schlicht nicht in der Lage, uns zu erfüllen. Die können uns nicht das geben, was uns nicht genommen werden kann. Wenn wir in einer dunklen Nacht der Seele sind, kann ein Urlaub Entspannung bringen und das ist etwas Gutes, aber wir dürfen nicht denken, dass dieser Urlaub uns Hoffnung für unser Leben geben kann. Da bedarf es etwas wesentlich Tieferes, etwas wesentlich Größeres, um uns Hoffnung zu geben. Und Gott sagt uns in seinem Wort, hier findest du Hoffnung, hier findest du Orientierung für dein Leben. Dass du den Weg finden kannst, dass du auch diese tiefe Nacht der Seele durchstehen kannst, dass du mich besser kennenlernen kannst. Das ist das, was Gott uns bieten will in seinem Wort. Und das ist so viel mehr als nur Informationen. In ihm können wir Frieden finden. Und wenn wir ehrlich sind, was brauchen wir wirklich? Wir brauchen Frieden. Wir brauchen Hoffnung. Wir brauchen Orientierung für unser Leben, dass wir wissen, wo die Reise lang geht. Eine Party kann Riesenspaß machen. Ist okay, solange man das nicht übertreibt. Also es sind gewisse Dinge, die nicht mehr okay sind. Aber eine Party kann Spaß machen. Gott versteht mehr übers Feiern als alle anderen. Kann ich euch übrigens auch sagen. Aber eine Party für sich wird dich nur eine Weile betäuben, wenn du versuchst, Probleme damit aus dem Weg zu gehen. Es wird die Probleme nie bewältigen können. Ich will nicht mal von einer Lösung reden, weil manche Probleme werden nicht einfach gelöst. Die müssen aber bewältigt werden. Es muss damit umgegangen werden. Es muss ein Weg nach vorne gefunden werden. Und Gottes Wort ist das, was die Kraft hat. Das lebendige Wort Gottes hat die Kraft, uns zu verändern. Dass wir mit diesem Leben zurechtkommen können, dass wir Hoffnung finden können. Okay, wie geht man das dann ganz praktisch an? Wenn wir von dieser gnadenvollen Verfolgung Gottes lesen wollen, wenn wir dieses lebendige Wort Gottes erleben wollen, es gibt absolut keinen Ersatz dafür. Setz dich hin, fang an zu lesen. Das persönliche Bibelstudium ist von ganz großem Wert, aber es gibt noch weitere Möglichkeiten und die sollten wir auch durchaus in Anspruch nehmen. Manchmal lesen wir etwas und wir denken, was bedeutet das? Du musst nicht allein sein mit deinen Fragen. Ich habe gerade diese Woche gehört, dass die Hauskreise in dieser Gemeinde für die Menschen, die daran teilnehmen, so viel bedeuten, ihnen so viel Halt und Hilfe geben. Da kommen Menschen zusammen, um über ihr Leben zu reden, aber auch über Gottes Wort zu reden und zu sehen, wie die beiden zusammenpassen. Gemeinschaft mit anderen ist von ganz großem Wert. Wir haben auch die Bibelstunden hier, wo wir wirklich tief in Gottes Wort einsteigen und das ein bisschen genauer auseinandernehmen, wenn man so will, wo wir über Gottes Wort lernen wollen, aber wo wir auch die Begegnung mit ihm anstreben wollen, zu sehen, was sein Wort für unser Leben zu sagen und zu bedeuten hat. Es ist gut und wichtig, dass wir hier in diese große Runde zusammenkommen, dass wir als große Familie zusammen feiern. Wir sagen doch schließlich, dass wir Gottesdienst feiern. Also keine miese Mienen erlaubt, ne? Wir feiern hier. Aber es ist gut und notwendig, dass wir zusammenkommen, um zusammen zu singen, um zusammen auf Gottes Wort zu hören. Wir brauchen aber mehr. Wir brauchen auch die Zeiten, wo wir alleine Gottes Wort lesen. Wir brauchen die Zeiten, wo wir in kleinen Gruppen zusammenkommen, um Gottes Wort zu lesen und davon zu lernen. Und es gibt so viele andere Möglichkeiten, wo die Zeit gar nicht ausreichen würde, die aufzuzählen. Aber wir müssen selber aktiv werden. Wir leben in einer freiheitlichen Demokratie. Es wird keiner kommen und dich in Handschellen zur Bibelstunde abführen. Wird nicht passieren. Wir müssen selber aktiv werden und suchen, wo wir Nahrung für die Seele auch zusätzlich bekommen können. Und im Gebet an Gottes Wort rangehen. Manchmal werden wir mit Gottes Wort ringen. Vieles, was da drin steht, wird uns ganz schön herausfordern. Aber das sollte uns eigentlich nicht wundern, wenn es darum geht, dass Gott uns verändern will. Sein Wort ist wahrhaftig ein Licht auf unserem Weg. Beziehungsweise im Neuen Testament finden wir im Johannesevangelium, also Jesus hat viele Dinge gesagt, die Leute total vor den Kopf gestoßen haben, die viele Leute wirklich richtig irritiert haben. Und in Johannes 6 lesen wir von einem Fall, wo Jesus etwas gesagt hat, wo viele von seinen Nachfolgern, vielen von seinen Jüngern gesagt haben, das ist unerträglich, was er sagt, und sind abgehauen, haben gesagt, Schluss, dem folgen wir nicht mehr. Jesus wendet sich zu den 12, also zu seinem innersten Kreis. Der hatte viel mehr Jünger als nur die 12, aber er wendet sich an diese 12 und er fragt sie, wollt ihr auch gehen? Und in Johannes 6, 68 finden wir Petrus Antwort auf diese Frage. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Amen.